Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Für diese Folge habe ich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe bei einer Podcast-Folge. Ich habe nämlich die künstliche Intelligenz befragt. Kann ich mein Heil verlieren? So heißt die Folge. Und ich dachte, na, also, klingt ein bisschen einfach oder trivial oder zu statisch oder so. Also liebe künstliche Intelligenz, mach mir mal ein paar knackigere Vorschläge. Und dann kamen Vorschläge raus wie zum Beispiel Heil, sicher oder wackelig, gerettet oder getäuscht oder dein Heil auf der Kippe. Das finde ich ja schon richtig krass. Oder ewige Rettung oder Absturz oder gerettet und dann verloren. Oder kannst du dein Heil verlieren? Ha, witzig. Kann ich mein Heil verlieren? Habe ich gesagt, Mensch, die künstliche Intelligenz ist ja wirklich intelligent. Aber eins haben wir noch. Hast du dein Heil schon verloren? Also, mir waren diese Vorschläge zwar ein bisschen knackiger, aber sie haben nicht so richtig das getroffen, was ich eigentlich wollte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben. Dieser Podcast, ich sage es immer wieder, soll dir Hilfestellung geben in einer Zeit, die, wie ich finde, durchdrungen ist von vielen Irrungen und Wirrungen. Wie können wir im 21. Jahrhundert unseren Glauben im Alltag leben? Und ich habe diese Folge bewusst ausgesucht, weil es eine Frage ist, die sich Christen immer wieder stellen. Kann ich mein Heil verlieren? Dazu müssen wir erstmal überlegen, was ist denn das Heil? Also in Römer 10, Vers 10 steht, wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird gerettet. Oder Jesus sagt in Johannes 3, als er mit Nikodemus so ein Streitgespräch nachts führt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Heil meint also das, was du geschenkt bekommst, wenn du dich zu Jesus bekehrst, wenn du Christ wirst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und bekennst, Jesus ist mein Herr. Dann bekommst du das Heil geschenkt und dieses Heil bedeutet ewiges Leben, hier schon und nach dem Tod. Und nun ist die Frage, und eine Frage, die sich Christen immer wieder stellen und was immer wieder auch zu Diskussionen führt, kann ich dieses Heil verlieren? Also kann ich irgendetwas tun oder mich so verhalten, dass ich mein Heil verspiele, dass ich eben nicht gerettet bin für Zeit und Ewigkeit, dass ich eben nicht mehr das ewige Leben habe? Und ich will dir einfach zwei Positionen, also es gibt ja eigentlich nur zwei, also ja oder nein sozusagen, vorstellen mit ein paar Zitaten, mit ein paar Bibelstellen. Ich verschone dich jetzt mit einem großen Durchgang durch die Kirchengeschichte, denn das würde dann doch ein bisschen zu weit führen. Und vor allem soll es ja ganz praktisch sein. Also, ich skizziere einfach mal die erste Position und die erste Position heißt, nein, du kannst dein Heil nicht verlieren. Also quasi, einmal gerettet, immer gerettet. Dazu gibt es Bibelstellen. Zum Beispiel in Johannes 10 sagt Jesus von seinen Jüngern, die er mit Schafen vergleicht, in Johannes 10, wo er auch sagt, ich bin der gute Hirte, da sagt er, Johannes 10, 28 bis 29, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ein sehr klares Statement. Oder in Römer 8, 38 bis 39 werden ganz, ganz, ganz viele Dinge aufgezählt, auf die ich jetzt nicht eingehe, das mache ich später nochmal. Und dann sagt Paulus, ich bin gewiss, dass all diese Dinge uns nicht scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Oder der gleiche Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Mit dem Tag Christi Jesu ist der letzte Tag, das jüngste Gericht gemeint, also das Ende dieses Zeitalters. Und Paulus sagt eben, ich bin guter Zuversicht, wenn dieses Werk, also wenn der Glaube in dir einmal begonnen hat, dass Gott selber dafür sorgt, dass dieser Glaube auch vollendet wird am jüngsten Tag. Also, dass du ihn nicht verlierst. Es gibt nette Zitate, zum Beispiel von dem Kirchenvater Augustin, der sagt, die Gnade Gottes, die uns zu sich zieht, bewahrt uns bis ans Ende, sofern wir in dieser Gnade bleiben. Also sie bewahrt uns bis ans Ende unseres Lebens, bis ans Ende dieses Zeitalters. Oder Johannes Calvin sagte, wer einmal in Christus ist, bleibt durch die ewige Gnade und Auserwählung Gottes in ihm gesichert. Das hat den Hintergrund, oder vielleicht ein ganz kleiner Schwenk so in die Theologiegeschichte. Johannes Calvin steht wahrscheinlich wie kein anderer Theologe für die sogenannte Prädestinationslehre, das heißt für die Vorherbestimmung. Das heißt, wenn jemand gerettet wird, dann ist er dazu vorherbestimmt und das kann nicht geändert werden. Also insofern nicht verwunderlich, dass man bei Johannes Calvin etwas zu diesem Thema findet. So, drei Schlagworte will ich dir nur mal kurz mitgeben. Ich skizziere nur die Position. Ich gehe später noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Das erste Schlagwort oder ein Argument, was dafür spricht, ist die Souveränität Gottes. Also Gott ist mächtig und kraftvoll genug, dass er diejenigen, die errettet sind, also die das Heil haben, die zu Jesus gehören, die ewiges Leben empfangen, auch darin bewahrt. Ich drehe es mal um und sag mal ein bisschen salopp, was wäre das für ein schwacher Gott, der das nicht kann? Also was wäre das für ein Gott, der dir das Heil schenkt und, keine Ahnung, in 5 Jahren hast du es nicht mehr? Der zweite Gedanke oder das zweite Argument ist, ich habe gerade eben schon vom ewigen Leben hier und in der Ewigkeit gesprochen. Denn das ist ja ein falsches Verständnis oft, dass wir von dem Begriff ewiges Leben haben, dass wir damit einfach meinen, so das Leben nach dem Tod. Und das stimmt, aber das ist nur ein Teil davon. In einer meiner Lieblingsbibelstellen, die in diesem Podcast auch schon öfters vorkamen, in Johannes 4 findest du diese Begegnung, da spricht Jesus mit einer Frau am Brunnen. Und er vergleicht sich selbst, den Heiligen Geist, das Leben in Christus mit Wasser. Und er sagt, dass wenn er uns, ich sage jetzt einfach mal mit meinen Worten, Johannes 4, 14, vorhin, kannst du es nachlesen, wenn er uns ewiges Leben schenkt, dann ist das wie eine Quelle, die bis ins ewige Leben sprudelt. Also das heißt, es beginnt schon und vollendet sich dann in dem, was wir die Ewigkeit nennen. Also ewiges Leben ist nicht etwas, was erst nach dem Tod beginnt, das musst du dir bewusst sein. Wenn du sagst, ich bin Christ, ich habe ewiges Leben, dann hast du es jetzt schon. Und dann ist ewiges Leben nämlich nicht nur eine quantitative Aussage über Zeit, sondern eine qualitative Aussage, nämlich damit ist gemeint göttliches Leben. Und der dritte Gedanke, das ist das, was ich eben schon bei Johannes Calvin habe anklingen lassen, das ist die Erwählung Gottes. Also in Römer 8,30 steht, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und die Erwählung, die Gott uns schenkt, die ist unveränderlich. Also das heißt, diese Erwählung, weil Gott unwandelbar ist, Jakobus 1,17, kann auch die Erwählung sich nicht ändern. Das war jetzt sehr, sehr kurz und knapp dieser erste Standpunkt skizziert mit den Bibelstellen, Zitaten von großen Theologen und so ein paar Schlagworten zum Thema: Kann man das Heil verlieren? Nein, kann man nicht. Die zweite Position, die dagegen spricht sozusagen, die sagt, ja, man kann es. Ein Christ kann durch Unglauben, durch schwere Sünde, durch Abfall vom Glauben sein Heil, also das ewige Leben, verlieren. Und dazu gibt es Bibelstellen, die man dazu ins Feld führt, und gleich auf die erste werde ich nachher auch noch sehr detailliert eingehen. Es ist wahrscheinlich auch die prominenteste von allen Bibelstellen, nämlich in Hebräer 6, Vers 4 bis 6 steht, und jetzt skizziere ich sie erstmal und lese sie auch noch nicht ganz, denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern. Galater 5, Vers 4 steht, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Also ein sehr hartes Wort, das Paulus über die Christen in Galatien spricht. Oder Matthäus 24, Vers 13 sagt Jesus, wer aber bis ans Ende beharrt, der wird gerettet werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wer nicht bis ans Ende beharrt, also aushält, im Glauben bleibt, der wird nicht gerettet. Auch hier habe ich dir zwei Zitate. Eins von Jakobus Arminius, der wahrscheinlich der bekannteste Vertreter ist, weil man diese Position auch den Arminianismus nennt. Und er sagt, der Glaube ist keine unwiderrufliche Gabe, sondern erfordert die Zusammenarbeit des Gläubigen mit Gottes Gnade. Der Glaube ist keine unwiderrufliche Gabe, sondern erfordert die Zusammenarbeit des Gläubigen mit Gottes Gnade. Und Thomas von Aquin, ebenfalls ein großer Theologe, sagt, der Mensch kann, obwohl er durch die Taufe gerechtfertigt wurde, durch Todsünde sein Heil verlieren. Das sind jetzt Theologen. Das ist nicht die Heilige Schrift. Und auch hier will ich dir so drei Schlagworte, Argumente, drei Gedanken einfach mal mitgeben, wie ich es vorhin auch gemacht habe bei der anderen Position. Also der erste Gedanke, die erste Position ist der freie Wille des Menschen. Also wenn wir davon ausgehen, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch auch nach der Bekehrung, nachdem er sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat, seinen freien Willen behält, dann könnte er sich ja auch gegen Gottes Gnade und gegen Gott entscheiden, weil sein Wille frei bleibt. Zweiter Gedanke sind, was ich eben jetzt auch schon teilweise vorgelesen habe, Warnungen in der Bibel. Also Bibelstellen, die Christen davor warnen oder sie sehr stark auffordern, im Glauben zu bleiben, um nicht aus der Gnade zu fallen. Und ein dritter Gedanke, dritte Position ist der tatsächliche Abfall vom Glauben. Also Beispiele von Menschen in der Bibel, die jetzt, sage ich mal, scheinbar, weil wir können das ja nur retrospektiv sozusagen beurteilen, einen echten Glauben hatten und abgefallen sind. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Judas, der Jünger, der Jesus verraten hat. Es gibt also auch in der Bibel, aber auch in der Theologiegeschichte und in der Theologie überhaupt Möglichkeiten zu sagen, man kann sein Heil verlieren. Es sind diese beiden Positionen. Zum einen, man kann es nicht verlieren oder man kann sein Heil verlieren. Bevor ich dir jetzt sage und ein bisschen genauer darauf eingehe, was meine Position ist und was ich dir mitgeben will und wie ich auch darauf komme, möchte ich mit dir eine Bibelstelle anschauen, die ich gerade eben schon nicht ganz vorgelesen habe, sondern nur so den Rahmen. Jetzt lese ich dir die Verse ganz vor. Das ist nämlich, wie ich finde, eine der wichtigsten oder eindrücklichsten Stellen im Blick auf diese Frage. Das ist nämlich in Hebräer 6. Dazu muss man aber wissen, dass der Hebräerbrief geschrieben worden ist an Menschen, die in der sogenannten Diaspora lebten. Also das heißt, der Hebräerbrief ist zu einer Zeit geschrieben, in der die Christen schon verteilt waren in ganz verschiedenen Richtungen und es nicht mehr diese eine Urgemeinde in Jerusalem gab. Und die Christen haben dann natürlich, also jetzt sehr schemenhaft gesagt, im Römischen Reich sich natürlich ganz unterschiedliche Einflüsse ausgesetzt gesehen. Und es kam nicht selten vor, dass aufgrund von Christenverfolgung und aufgrund dessen, dass der christliche Glaube ja keine Staatsreligion war, Christen verfolgt wurden, getötet wurden, misshandelt wurden und einige dann, um sozusagen ihr Leben zu retten, sich vom Glauben abgewendet haben. Und ich lese dir jetzt einfach mal, ich habe jetzt meine Lutherbibel vor mir, ich lese dir einfach mal diese Verse vor aus Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Letzteres leuchtet natürlich ein. Wenn ich vom Glauben abfalle und wieder Buße tun will und ich nach wie vor glaube, dass Buße nur über das Kreuz Jesu geht, dann muss ich ja Jesus quasi nochmal für mich kreuzigen. Und das geht nicht, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Jetzt ist diese Stelle auf den ersten Blick sehr eindeutig. Ich lese dir nochmal vor, okay? Hör nochmal zu, weil sie klingt auf den ersten Blick wirklich sehr einleuchtend. Hebräer 6, Vers 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ist ja nicht eindeutig die Rede von Christen, also von Menschen, die sich bekehrt haben, wie wir es heute sagen würden, die Jünger von Jesus sind, die ihm nachfolgen, die im Heiligen Geist leben. Nein, um es kurz und knapp zu machen. Ich glaube, und deswegen habe ich hier gerade eben auch so ein bisschen den Kontext des Hebräerbriefes benannt, ich glaube, Und das ist für mich der Schlüssel, und ich sage dir gleich, das ist meine Interpretation, das mögen andere ganz anders sehen. Ich halte es nicht für zwingend erforderlich, dass die Menschen, von denen hier die Rede ist, wirklich in unserem Sinne so wiedergeborene Christen waren. Denn hier ist von Erleuchten und Schmecken die Rede. Ich drehe es mal um. Wir müssen doch uns vor Augen halten, dass die Bibel von Menschen geschrieben wurde, die der Heilige Geist inspiriert hat. Und wenn nun etwas so Gravierendes, also wirklich Gravierendes, wie die Frage, kann ich mein Heil verlieren, wenn so etwas Gravierendes auf dem Spiel steht, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott uns eine sehr eindeutige Antwort in seinem Wort gibt. Davon bin ich überzeugt. Alle wirklich wichtigen Dinge des Lebens und des Glaubens, die sind in der Bibel eindeutig beschrieben. Und für mich ist diese Stelle in Hebräer 6, 4 bis 6 eben nicht eindeutig. Hier ist, wie ich eben schon gesagt habe, von Schmecken die Rede, von Erleuchten die Rede. Hier ist nicht davon die Rede, dass diese Menschen umgekehrt sind zum Kreuz, dass sie Buße getan haben, dass sie eben, ich habe vorhin Römer 10 zitiert, dass sie Jesus als ihren Herrn bekennen, dass sie sich haben taufen lassen, was damals, im damaligen Kontext, ja sozusagen der Stempel letzten Endes unter dem allen war. Also wenn ich mich habe taufen lassen, dann war ich auch wirklich Christ. Sondern in meinen Augen, wie gesagt, das ist meine Interpretation, glaube ich, dass diese Worte, die hier verwendet werden, und ich sehe mich da auch ein bisschen drin gestützt, wenn man so ein bisschen die griechischen Worte anschaut, dass diese Menschen sehr nah dran waren. Vielleicht also hauchdünn davor, sich sozusagen zu bekehren. Aber dass sie eben diesen letzten Schritt nicht gegangen sind. Und jetzt ist zum Beispiel, also von was ganz Krassem die Rede, nämlich, dass sie geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Also das heißt, sie haben Gottes Wort gehört, gelesen und sie haben Erfahrungen gemacht. Das heißt ja noch nicht mal, dass sie sie aktiv getan haben. Es kann auch passiv gewesen sein. Erfahrungen gemacht mit, ich beschreibe es in meinen Worten, mit der übernatürlichen Kraft Gottes. Nun, lass mich dir eine Stelle vorlesen, die ich hier sehr, sehr wichtig finde. Und zwar steht die in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Dort sagt Jesus selbst Folgendes: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Mit anderen Worten, sie haben die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt und waren davon erleuchtet. Und dann sagt Jesus, Vers 23, Matthäus 7, Vers 23, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Also was wir hier sehen ist, dass Jesus selbst, also nicht irgendjemand, sondern Jesus selbst spricht davon, dass du Erfahrungen mit dem Übernatürlichen, mit der geistlichen Welt machen kannst. Und dass du sogar von dir selbst sagen kannst, Mensch, ich habe das alles getan, was bin ich doch für ein toller Hecht, weil das war ja letzten Endes ihr Antrieb. Und Jesus sagt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Das bedeutet, was ich dir damit sagen will, ist, dass diese Menschen, von denen Jesus hier spricht, und jetzt wage ich mich mal ein bisschen raus, geschmeckt haben und vielleicht sogar erleuchtet waren. Aber sie waren nicht wiedergeboren in dem Sinne, wie es Jesus in Johannes 3 sagt. Und wenn wir jetzt die Pharisäer der damaligen Zeit anschauen, also so sozusagen die religiöse Elite der damaligen Zeit, dann überlegt doch nur mal, wie scharf Jesus sie verurteilt hat, also richtig scharf, und wie sie aber auf der anderen Seite ständig mit dem Wort Gottes in Berührung waren und wie sie ständig vom Wort Gottes her argumentiert haben oder wie sie regelmäßig gefastet haben, wie sie sogar fast evangelistisch unterwegs waren, wie sie gebetet haben. Gut, Jesus hat es kritisiert, aber sie haben gebetet und sie haben also sehr sorgfältig darauf geachtet, alle religiösen Verpflichtungen und, wie soll man das sagen, alle religiösen Handlungen der damaligen Zeit, also wirklich penibel zu erfüllen. Und Jesus verurteilt sie sehr oft. Was ich dir damit sagen will, ist, es kommt nicht auf das Äußere drauf an. Es kommt nicht auf das Äußere drauf an, auf das, was wir alles getan haben, auf das, was wir schmecken und eben im Hebräerbrief heißt es, erleuchtet sind, sondern es kommt auf unser Herz, auf unsere innere Haltung drauf an. Und deswegen glaube ich sehr, dass diese Stelle im Hebräerbrief auf den ersten Blick, absolut, auf den ersten Blick hat man sofort den Eindruck, alter Schwede, hier ist von Christen die Rede, die vom Glauben abgefallen sind und jetzt keine Chance mehr haben, das Heil wieder zu erlangen. Weil der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt es ja, dann müssten sie Christus nochmal kreuzigen und spotten ihn damit. Also das heißt, auf den ersten Blick mag diese Stelle in Hebräer 6 sehr stark ja, dafür herhalten können, dass man sein Heil verlieren kann. Aber ich hoffe, dass ich dir ein bisschen habe zeigen können, dass wenn wir, und das ist mir immer ganz wichtig, den gesamtbiblischen Zusammenhang sehen, es nicht ganz so einfach ist. Weil Jesus selber auch von Menschen redet, in Matthäus 7, die, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, fromme Dinge getan haben oder tun werden. Und er sagt, ey, sorry, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und genauso hat er die Pharisäer, die auch immer ganz eng dran waren an allem Religiösen, auch gesagt, alter Schwede. Also ich wiederhole jetzt nicht seine Schimpfworte der damaligen Zeit. Also, ich habe dir diese Stelle, und jetzt kannst du schon ahnen, oder mehr als ahnen, ich habe dir diese Stelle Hebräer 6 deswegen so ein bisschen genauer ja, angeschaut mit dir und auseinandergenommen, weil es eben in meinen Augen die Stelle schlechthin ist, die oft dafür verwendet wird. Und ich wollte dir damit zeigen, dass es so einfach nicht ist. Und deswegen will ich dir jetzt im zweiten, letzten Teil dieser Folge dir meine Sicht der Dinge sagen. Meine Antwort ist, nein, man kann sein Heil nicht verlieren. Vorhin habe ich Philipper 1, Vers 6 vorgelesen. Da heißt es, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Darauf vertraue ich, das glaube ich, dass wenn wir einmal zum Glauben an Jesus gekommen sind, wenn wir wiedergeboren sind, dass wir dann das Heil nicht verlieren können. Ganz wichtig, wir können in äußerste Glaubenszweifel kommen. Wir können Phasen in unserem Leben haben, in denen Gott eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielt. Wir können sogar jede Menge Dinge sagen, tun und denken, die Gottes Willen über meinem Leben total widersprechen. Aber das alles wird nicht dafür sorgen, dass wir unser Heil verlieren. Und ich will dir deswegen eine Metapher oder ein Konzept, das im Neuen Testament immer wieder vorkommt, nicht vorstellen, du wirst es kennen, aber mit dir darüber nachdenken, das für mich sehr entscheidend ist. Und das ist nämlich diese Metapher, dass Gott als Vater bezeichnet wird und wir als seine Kinder. Denn nochmal, ich betone das, weil mir ist das sehr, sehr wichtig. Manchmal können wir eine Bibelstelle einfach so aus dem Zusammenhang nehmen und das ist vollkommen klar, was damit gemeint ist. Aber ich finde, es gibt auch Themen und Fragestellungen und die heutige ist so eine, da ist es nicht so einfach. Da müssen wir ein gesamtbiblisches Bild sehen und da müssen wir weiterschauen. Und das will ich mit dir jetzt eben tun, wenn ich diese Metapher mit dir anschauen will, dass Gott immer wieder als Vater und wir als seine Kinder bezeichnet werden. In Römer 8, 14 bis 17 steht Folgendes. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Okay, ich gebe es zu, es ist nicht unser Deutsch, aber Ich finde manchmal diese älteren Übersetzungen richtig gut, weil sie es sehr knapp auf den Punkt bringen. Hier ist deutlich davon die Rede, dass wir als Gläubige Kinder Gottes sind und dass er unser Vater ist. Und jetzt will ich auf den letzten Vers, Vers 17, der leider immer so ein bisschen untergeht, eingehen. Da heißt es, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Okay? Klingt logisch. Wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben. Das heißt, was erben wir? Wir erben einerseits mit Jesus zu leiden, aber wir erben eben auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben zu werden. Und das ist für mich ein Begriff dafür, dass das Heil, das ewige Leben auf uns wartet. Und dessen sind wir Erben und das Erbe kann uns nicht weggenommen werden. Ich will mit dir in eine Geschichte reingehen, wo auch das Erbe eine ganz wichtige Rolle spielt und die Geschichte kennst du sehr wahrscheinlich, wenn du meinen Podcast öfters hörst oder wenn du selber ja mit der Bibel unterwegs bist. Ich bin mir sicher, du kennst die Geschichte. Das ist Lukas 15, die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Eigentlich waren es ja zwei verlorene Söhne, aber das wäre ein anderes Thema. Diese Geschichte oder diese Geschichte hat ja auch in unseren säkularen Sprachgebrauch Einzug gehalten, dadurch, dass wir vom verlorenen Sohn reden. So, jetzt lass mich mal auf einen Aspekt ganz besonders eingehen. Diese Geschichte beginnt ja so, dass es zwei Söhne gibt, die beim Vater sind. Und der eine Sohn sagt, gib mir mein Erbe. So, und der Vater gibt ihm das Erbe und der Sohn zieht los und haut alles auf den Kopf. Und dann ist er so richtig, richtig, richtig am Ende. Dann besinnt er sich eines Besseren, tut Buße, kehrt um, zurück zum Vater, der auf ihn wartet, ihm entgegenläuft und ihn in die Arme nimmt und einfach nur glücklich ist, dass er zurückkommt. Jetzt, und das ist nicht falsch, jetzt verstehen wir, hören wir diese Geschichte immer so ganz oft in diese eine Richtung. Es heißt es ja dann auch in Lukas 15, so wird die Freude groß sein im Himmel über einen einzigen Sünder, der umkehrt, mehr als die Gerechten, mehr als über die Gerechten. Und das ist auch richtig. Aber ich möchte mit dir einem Gedanken nachgehen. Wenn wir diese Geschichte so interpretieren, dass der Vater in dieser Geschichte Gott ist und dass der Sohn in dieser Geschichte jeder mögliche Mensch ist, der sich von Gott entfernt und wieder zurückkehrt, dann macht das Ganze doch nur Sinn, wenn der Sohn wirklich der Sohn des Vaters ist. Und wenn wir diese Geschichte nicht so lesen von jemandem, der noch nie etwas mit Gott zu tun haben wollte, sondern es ist jemand, der schon beim Vater war. In Johannes 1, Vers 12 sagt Jesus, wie viele nicht Jesus, sondern über Jesus ist die Rede. Johannes schreibt es, wie viele ihn, also Jesus, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir also diese Metapher verwenden, dass der Sohn in der Geschichte oder dass der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn Gott ist, dann muss er der Sohn, sonst würde er auch nicht Sohn heißen, wirklich der Sohn des Vaters sein. Und der Sohn des Vaters, jetzt im übertragenen Sinn, der Sohn Gottes, ein Kind Gottes, wird man wann? Wenn man Jesus aufnimmt. So heißt es in Johannes 1, Vers 12 und an seinen Namen glaubt. Das heißt, streng genommen verkürzen wir diese Geschichte vom verlorenen Sohn, wenn wir sie immer nur so lesen, so nach dem Motto, oh, da ist einer, der wollte nie was mit Gott zu tun haben, der hat sich von Gott entfernt, der ist in der Gosse gelandet, der hat sein Geld verprasst, der hat ein Leben geführt. Alter Schwede, da fehlen mir die Worte und er kehrt um zu Gott und er freut sich über ihn, nimmt ihn in den Arm. Und das stimmt auch, das ist überhaupt nicht die Frage. Und trotzdem hinkt der Vergleich, wenn wir nicht anerkennen, dass der Sohn des Vaters ist und wenn wir das auf uns beziehen, nur davon die Rede sein kann, dass wir als Kinder Gottes von Gott weglaufen. Und dann sind wir nämlich wieder ganz genau bei dem Thema. Also, dass wir sozusagen abfallen vom Glauben oder naja, vielleicht nicht abfallen, aber uns zumindest sehr weit entfernen und dann in Gewissensbisse geraten. Fragen, kann ich mein Heil verlieren? Ich habe jetzt dieses oder jenes getan, Gott kann mir nicht mehr vergeben. Und dann sage ich doch, lies die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es war der Sohn, es war ein Kind Gottes, das weggelaufen ist und wieder zurückgekommen ist. Dann lass uns doch mal den Umkehrschluss anschauen. Wenn es etwas gäbe, was wir tun, was so schlimm ist, dass Gott es nicht vergeben kann. Also ich weiß nicht, dann würde ich in meinem Leben aber irgendwie dauernd irgendwelche Gewissensbisse haben. Und es würde unsere schlechte Tat über das stellen, was Jesus für uns getan hat. Kleine Kunstpause, ich brauchte einen Schluck Cappuccino. Bei mir ist das so wichtig. Nichts, was wir tun oder sagen oder denken, kann so schlimm sein, dass Jesus sagt, boah, Alter Schwede, jetzt ist aber Feierabend. In Kolosser 2, Vers 14 und 15 steht, Gott hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Die Liste der Anklagen, alle Anklagen, die hängt am Kreuz. Und weißt du, wenn Gott dich erwählt hat und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es so, dass diese Erwählung, wie es in der Bibel heißt, Gott nicht gereuen kann. Ich lese dir, das ist jetzt der letzte längere Abschnitt, keine Sorge, ich lese dir mal einen Abschnitt vor aus Römer 11, Vers 25 bis 29. Dort beschreibt Paulus sozusagen das Verhältnis von Christen und Juden und er beschreibt auch die Erwählung Israels, des Volk Gottes, des Volkes Gottes und ob Gott eigentlich aufgrund dessen, was dieses Volk schon alles angestellt hat, nicht mal die Schnauze voll hat und sagt so, sorry, ihr seid jetzt nicht mehr mein Volk. Was schreibt Paulus? Römer 11, Vers 25 bis 29. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen. Doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie es schon bei den Propheten geschrieben steht, ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von aller Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aber aufgrund der Zusagen an Abraham, Isaak und Jakob sind sie nach wie vor Gottes auserwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Dieser letzte Vers ist mir so wichtig. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Und ich will mal so frech sein, und das nicht nur auf Israel beziehen, sondern auch auf deine Erwählung. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du mit, wie es ja in Römer 10, wie ich es ganz am Anfang gelesen habe, wenn du mit dem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, dann bist du gerecht, dann bist du gerettet, dann hast du das Heil. Und dann bereut Gott diese Berufung nicht. Sie gilt. Oder zusammenfassend, vorhin habe ich gesagt, Römer 8, Vers 38 bis 39, jetzt lese ich diese beiden Verse mal vollständig. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Nichts und niemand kann uns trennen. Ich mache am Schluss eine Einschränkung. Aber da schalte ich noch eine Vorbemerkung davor. Ich bin es nicht, der darüber entscheidet, wer die Ewigkeit im Himmel und wer sie in der Hölle verbringt. Und ich bin echt froh darüber, dass ich das nicht entscheiden muss. Das wird Gott alleine. Nun kann es sein, dass ein Mensch vollkommen unter klaren Sinnen und aus tiefstem Herzen sich abwendet von Gott und sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Der wirklich Christ gewesen ist und gesagt hat, mein Leben gehört Jesus. Was dann geschieht, weiß ich nicht. Denn ich denke wieder an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es kann ja sein, er kehrt eines Tages zurück. Und das ist meine Bitte an dich. Für dich selber und auch für Menschen, die du kennst, Freunde, Bekannte, die Christen sind. Urteile nicht. Richte nicht. Es ist nicht dein Job. Solange du lebst, solange du atmest, solange du lebendig bist, hast du immer die Chance, zu Jesus zurückzukehren. Und solange du diese Chance hast, weil du lebendig bist und atmest, solange hat sie jeder Mensch, der lebendig ist und atmet. Und selbst wenn dieser Mensch tot ist, ist es nicht deine Aufgabe und es ist nicht meine Aufgabe, zu urteilen, wo nun dieser Mensch die Ewigkeit verbringt, ob er sein Heil behalten hat oder ob er es verloren hat. Was ich aber sehr deutlich sagen will, und ich gebe zu, das ist meine Interpretation der Heiligen Schrift und dessen, was wir aus der Bibel heraus lesen. Was ich aber glaube, ist, dass wir als Christen nichts tun können. Keine Sünde. Du kannst keine Gedanken haben. Du kannst nichts tun, was dich irgendwie aus diesem Heil herausfallen lässt. Ja, es gibt Bibelstellen. Ich habe dir vorhin ein paar vorgelesen und es gibt auch Aussagen von Theologen, die das Gegenteil, ich will nicht sagen behaupten, na gut, Theologen schon, aber ich meine, was sind schon Theologen? Ich bin auch einer, Menschen wie du und ich. Aber die markanteste Bibelstelle, die habe ich mit dir vorhin ein bisschen angeschaut und man könnte da noch viel, viel mehr dazu sagen. Und ich weiß, dass es auch sehr einseitig ist, das ist meine Sicht auf diese Bibelstelle Hebräer im Hebräerbrief. Aber was mir so wichtig ist, dir zu sagen, ist, diese Diskussion, ob du das Heil verlieren kannst oder nicht, die ist manchmal so unbarmherzig und richtend und einfach nicht gut. Meine Aufforderung an dich ist, halte dich einfach an Jesus und nimm dir diesen verlorenen Sohn als Beispiel. Ich meine, tiefer landen wie er kann man nicht. Und er kehrte wieder um, kam zurück in das Vaterhaus und der Vater hat ihn, ist ihm entgegengelaufen, hat ihn umarmt und voller Liebe angenommen. Und es gibt einfach keine Sünde, um es mal so beim Namen zu nennen, die wir tun oder die wir in Gedanken tun oder aussprechen, die uns aus dem Heil herausfallen lässt. Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich ganz am Anfang, als ich dir die von künstlicher Intelligenz erzeugten Titelvorschläge vorgelesen habe, nicht so ganz glücklich war. Ja? Also dein Heil auf der Kippe, das klingt ja schon nicht wirklich ermutigend. Oder hast du dein Heil schon verloren? Es ist ja noch schlimmer. Oder gerettet und dann verloren? Das kommt zwar schon mal in die Richtung, aber es hat mir auch einen zu negativen Touch. Denn auf die Frage, kann ich mein Heil verlieren, antworte ich einfach nein. Ich antworte darauf nein und ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge einiges habe mitgeben können. Für dich ganz persönlich, wenn diese Frage dich immer mal wieder plagt, dann sei dir sicher, dass Gottes Gnade viel größer ist als alles, was du dir jemals vorstellen kannst. Dass es seine Gnade ist, die uns am Leben erhält und die uns im Glauben erhält. Deswegen am Ende nochmal dieser Vers aus Philipper 1, Vers 6. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wenn wir Abendmahl feiern bei uns in der Gemeinde, dann feiern wir das meistens so, dass wir so einen großen Halbkreis vorne Abendmahl feiern. Ganz am Ende sage ich dann einen Bibelvers und dann gibt es so einen Satz, den ich sage. Leib und Blut Jesu Christi, das stärke und das bewahre euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden. Und es drückt für mich so viel aus. Weißt du, wir können unser Heil, unseren Glauben nicht halten. Wir sind auf die Gnade angewiesen. Wir sind auf Jesus angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass sein Tod am Kreuz und beim Abendmahl erinnern wir uns daran und wir nehmen Leib und Blut Jesu in uns auf. Wir sind so darauf angewiesen, dass uns das im Glauben stärkt und ermutigt und unseren Glauben erhält. Und deswegen ist meine Bitte an dich, halte dich an Jesus. Halte dich an eine gute Gemeinde, wo du Teil bist in einer Gemeinschaft, wo du im Glauben wachsen kannst, wo du ehrliche Fragen loswerden kannst, wo du ehrliche Fragen stellen kannst und wo du, wenn du Zweifel hast, das auch äußern darfst und Menschen hast, die dir keine platten Antworten geben, sondern die dir wirklich helfen. Aber halte dich an diese Gemeinschaft und vor allem noch wichtiger, aber ich glaube, dass die Gemeinschaft ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil davon ist. Halte dich an Jesus. Halte dich an Jesus und du wirst dein Heil nicht verlieren. Wenn diese Folge dich ermutigt hat, freut es mich. Vielleicht kennst du jemanden, von dem du weißt, dass er mit diesem Thema ein Problem hat. Oder vielleicht sogar jetzt gerade damit struggelt. Irgendwie. Und wenn du denkst, Mensch, ihm wird es gut tun, diese Folge zu hören, dann würde mich das erstmal total freuen. Und noch mehr freuen würde es mich, wenn du ihm dann die Folge einfach weiterleitest oder einen Link einfach schickst auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer, YouTube. Weil ich möchte mit meinen Podcasts, mit dieser Folge dir helfen, einfach zu glauben. Im 21. Jahrhundert, mitten in unserem Alltag, mitten in einer Zeit, in der wir so vielen Meinungen ausgesetzt sind und Irrungen und Wirrungen, dass wir manchmal wirklich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass das Evangelium von Jesus, die gute Nachricht, eigentlich nicht so schwer ist. Manchmal machen wir es schwer und manchmal sind es auch Stimmen, die von außen an uns herantreten, die es dann schwer für uns machen. Insofern ermutige ich dich, dran zu bleiben an Jesus. Ich freue mich über positiven Kommentar, positive Bewertungen, aber vor allem muss es ehrlich sein und wenn es kritisch ist, dann hau es auch raus. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen, dass du ganz nah bei Jesus bleibst, dass er dich im Glauben stärkt. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich freue mich, wenn du dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.